Deutschlandfunk. Der Tag.
Wirtschafts- und Klimaschutzminister in Personalunion. Da kann der Amtsinhaber wohl nur zum Pragmatiker par excellence werden, oder? Die Rede ist von Robert Habeck, der begleitet von viel Spott und Häme im März nach Katar gereist ist, um kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine nach Alternativen zum russischen Gas zu suchen. Nun lässt sich darüber streiten, ob es in Katar demokratischer zugeht als in Russland, aber da sind wir dann wieder beim Pragmatismus angelangt. Ein paar Monate hat es dann gedauert und nun ist es raus seit heute. Der Gasdeal zwischen Deutschland und Katar steht. Ab dem Jahr 2026 liefert das Emirat für 15 Jahre klimaschädliches Gas. Hören wir den grünen Politiker und Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck.
15 Jahre ist super, scheinen ja offensichtlich gute Bedingungen zu sein. Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen. Das ist ja bekannt, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein will.
Das sei weiterhin zu schaffen, meint Robert Habeck. KlimawissenschaftlerInnen widersprechen allerdings. Alle Hintergründe zum Gasdeal gleich in der heutigen Folge. Und wir sprechen über das 49-Euro-Ticket und wann es endlich kommt. Die VerkehrsministerInnen von Bund und Ländern sind erneut zusammengetroffen. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo und herzlich willkommen. Beginnen wir mit Katar. Was also sieht der Gasdeal genau vor? Das habe ich am Nachmittag unseren Energieexperten im Deutschlandfunk, Jörg Münchenberg, gefragt.
Also es geht um 2 Millionen Tonnen Flüssiggas, die jährlich dann ab 2026 nach Deutschland geliefert werden sollen. Um das vielleicht mal trotzdem ein bisschen einzuordnen. 2 Millionen Tonnen, das klingt vielleicht viel erstmal, aber das entspricht eigentlich nur 3% des deutschen Jahresverbrauchs beim Gas. Also man muss sagen, das ist eher ein kleines Geschäft. Das deckt bei weitem nicht ab, was Deutschland braucht. Und das zeigt vielleicht auch eine andere Zahl. Diese 2 Millionen Tonnen, wenn man die mal umrechnet, das entspricht ungefähr 30 Terawattstunden. Jetzt sind aber gleichzeitig durch den russischen Lieferstopp 500 Terawattstunden weggefallen. Also auch das zeigt eben nur, das ist ein Baustein von vielen. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, weil es ja auch noch wichtig ist, dieser Abschluss wurde gemacht zwischen Katar und dem US-Unternehmen ConocoPhillips. Und das wird dann ab 2026 das Flüssiggasterminal in Brunsbüttel beliefern.
Das wirft jetzt bei mir gleich eine ganze Reihe von Fragen auf, die du mir mit deiner ersten Antwort Stichworte hinwirfst sozusagen. Wenn du nun sagst, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil der deutschen Gasversorgung künftig, warum wird das Ganze denn dann allen voran von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, jetzt heute als so großer Erfolg und Coup gefeiert? So nehme ich das jedenfalls wahr.
Also das ist schon, ich denke mal, es gibt so zwei Elemente bei der Antwort. Also das eine ist vielleicht so ein bisschen persönlich. Robert Habeck war ja im Frühjahr in Katar, hat diesen berühmten Kniefall vor dem Emir gemacht. Dafür ist er auch viel gescholten worden in Deutschland. So nach dem Motto, wir machen jetzt den Bückling vor den reichen Scheichs. Und dann ist ja lange Zeit nichts passiert. Also es hat lange gedauert und alle haben gedacht, na, das ist verpufft. Und jetzt plötzlich kam eben doch dieser Vertragsabschluss, wobei der eben zwischen Katar und privaten Unternehmen ist. Aber natürlich ist so ein Minister immer wichtig als Türöffner. Also insofern kann sich das der Minister auch durchaus als persönlichen Erfolg an den Hut heften. Das ist der eine Teil der Antwort. Und der andere ist, natürlich ist Deutschland darauf angewiesen, die Speicher zu füllen, wieder im nächsten Jahr vor allen Dingen, weil dann wird ja auch kein russisches Gas mehr fließen. Nun tritt dieser Vertrag natürlich erst 2026 in Kraft, also der wird nächstes Jahr nichts nützen. Aber natürlich braucht man viele Quellen, viele Verträge, die insgesamt dazu beitragen, dass eben russisches Gas ersetzt wird. Und insofern ist Katar natürlich einfach da wichtig.
Und warum geht das Ganze jetzt erst 2026 los?
Also das hat tatsächlich eher technische Gründe. Katar ist der drittgrößte Produzent von Flüssiggas, kann sich aber im Augenblick, muss man sagen, von Nachfrage kaum retten, weil eben Russland als Lieferant gerade für viele westliche Staaten ausgefallen ist. Und Katar erschließt eben jetzt neue Gasfelder vor der Küste. Das Ganze dauert eben. Das ist 2025 soll das abgeschlossen sein und deswegen eben erst diese Vereinbarung mutmaßlich ab 2026, weil im Augenblick auch viel einfach schon verkauft ist.
Und du hast es gerade selber schon erwähnt, du hast ja damals auch den Bundeswirtschaftsminister auf dieser Reise begleitet im März nach Katar, als er ja geworben hat um katarisches Gas. Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Warum hat es so lange gedauert, bis endlich die Verträge jetzt unterschriftsreif sind?
Also das ist natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber was sicherlich schwierig war, das waren diese unterschiedlichen Positionen. Also die Kataris wollen natürlich vor allen Dingen langfristige Verträge abschließen. Das hängt einfach damit zusammen, dass so eine Erschließung von einem Gasfeld kostet sehr, sehr viel Geld. Die Investitionskosten sind sehr hoch und deswegen hat man natürlich Interesse daran, dass man dann weiß, okay, wir liefern hier für 20, 30 Jahre. China zum Beispiel hat jetzt einen Vertrag abgeschlossen über 27 Jahre. Also das ist natürlich das, was die Kataris gerne sehen. Die Deutschen waren da viel zurückhaltender, Stichwort Klimawende, Umbau der Wirtschaft hin zu einer CO2-Neutralität. Also insofern waren die Ausgangsinteressen hier höchst unterschiedlich. Und deswegen hat das mutmaßlich eben so lange gedauert. Jetzt trifft man sich sozusagen in der Mitte 15 Jahre. Das ist ein eher wohl Kompromiss.
Du hast die Klimaziele eben schon erwähnt. Da kommen wir gleich natürlich noch mal genauer drauf zu sprechen. Was ich mich noch frage, und damit komme ich mal kurz zum Fußball, ob dieses Timing ein Zufall ist, jetzt während der Fußball-Weltmeisterschaft, wo Katar ja laufend in der Kritik steht und eben ganz besonders auch aus Deutschland diese Kritik formuliert wird. Ist es da ein Zufall, dass der Gasdeal gerade jetzt zustande kommt?
Tja, das ist natürlich Spekulation. Sicherlich ist das nicht ein Zufall, dass man vielleicht das jetzt vom Timing her so macht. Aber auf der anderen Seite, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ein relativ kleines Geschäft, also löst die akuten Versorgungsnöte nicht. Also insofern ist der Entlastungsfaktor, kommt eben auch erst mittelfristig zum Tragen. Das andere ist, wir haben ja jetzt schon wieder die Debatte der Doppelmoral, getreu dem Motto da, ihr kauft jetzt Gas ein aus Katar, trotz der Verletzung der Menschenrechte. Also ich persönlich finde das auch zu einseitig. Man muss sagen, Robert Habeck, wie gesagt, hat sich da heute in jedem Fall gefreut, weil eben seine Reise jetzt doch Früchte trägt am Ende des Tages. Also wie gesagt, vom Timing sicherlich hat man sich vielleicht da in Doha was mit ausgerechnet, aber also wirklich beruhigen wird es diese Debatte auch hier in Deutschland über Doppelmoral und so weiter sicherlich nicht.
Und wieso bist du der Ansicht, das Ganze sei zu einseitig? Wieso wirfst du da ja Deutschland, uns, der Gesellschaft, der Regierung Doppelmoral vor?
Also ich werfe der Regierung eben keine Doppelmoral vor, weil ich glaube, auch ich habe den Minister eben auf mehreren Reisen auch erlebt, er ist sicherlich und muss das auch sein, ein Stück weit ein Pragmatiker. Wir haben im Augenblick eine Versorgungskrise und wenn hier das Gas wirklich zu Neige gehen sollte, also ein Gasmangel entstehen sollte, ich glaube, dann hätten wir hier ganz andere Diskussionen von einer ganz anderen Dramatik. Da geht es ja auch um das Überleben der Industrie, es geht um viele Arbeitsplätze. Also insofern ist es natürlich die vorderste Pflicht von Habeck, hier für die Versorgungssicherheit erstmal sich zu kümmern. Das tut er auch wenn es ihm selber ja oft wehtut, Stichwort auch eben Kohleverstromung. Und auf der anderen Seite finde ich die Debatte manchmal ein bisschen zu einseitig. Wir kaufen ja zum Beispiel eben auch das Fracking-Gas aus den USA. Wir wollen aber hier in Deutschland kein Fracking haben. Also das ist tatsächlich so eine Ambivalenz. Oder wir kaufen auch Flüssiggas aus Australien, die ja auch mit Migranten sehr bedenklich umgehen, die dann kaserniert werden auf Inseln und so. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und bei Katar guckt man eben natürlich in diesen Tagen ganz genau hin. Aber wie gesagt, die Debatte ist schon ein bisschen vielschichtiger.
Du hast als Argument jetzt gerade auch noch einmal die Versorgungssicherheit in Deutschland, auch der Industrie genannt. Nun hören wir auch seit Wochen, dass Deutschlands Gasspeicher fast voll sind. Hatte man ja auch lange drum gezittert. Wozu dann jetzt die weiteren Gaseinkäufe?
Also da muss man natürlich auch schauen, wie gesagt, mittel- und langfristig geht es darum, dass man sich eben viele, dass man viele Lieferländer hat und eben nicht mehr einseitig wird, nur von einem, wie bei Russland, das sich ja bitter gerecht hat. Also das ist natürlich die mittel- und Langfristperspektive. Kurzfristig ist es so, ja, die Speicher sind jetzt voll, aber werden natürlich jetzt im Winter geleert, wie stark, das wissen wir noch nicht, je nachdem, wie kalt dieser Winter wird. Aber in jedem Fall müssen sie ja im nächsten Jahr wieder gefüllt werden. Dann aber eben ohne jegliches Gas aus Russland. Und das muss man immer auch im Kopf haben. Russland hat ja bis zum Sommer dieses Jahres noch Gas geliefert. Und das fällt eben im nächsten Jahr komplett weg. Insofern ist natürlich die Notwendigkeit, sich Gas zu besorgen, im nächsten Jahr viel, viel größer, also auch ein bisschen ehrgeiziger, würde ich sagen, je nachdem, wie kalt jetzt der Winter wird. Also insofern muss Deutschland ein großes Interesse haben, sich Gas zu beschaffen, so viel es geht.
Ich vermute, dass das Thema Geld auch mal wieder unter das Geschäftsgeheimnis fällt. Ich frage dich trotzdem mal, weil du ja den Bundeswirtschaftsminister heute auch ausführlich in der Pressekonferenz beobachtet hast, als er diese Einigung bekannt gegeben hat. Ist irgendetwas darüber bekannt, was uns dieser ganze Deal kostet? Ob es möglicherweise jetzt Aufschläge gibt, weil wir eine kürzere Lieferzeit vereinbart haben, als die Kataris es gerne gehabt hätten, weil der Lieferstart aus Fachsicht relativ kurzfristig kommt in 3,5 Jahren. Ist irgendwas über die Summe bekannt, die wir uns das kosten lassen?
Also erstmal sagt der Wirtschaftsminister, es sind tatsächlich Verträge zwischen den Unternehmen und Katar. Also das ist erstmal ganz wichtig. Deswegen wollte er heute auch keine Details dazu sagen. Es gibt Experten, die gehen davon aus, dass die Preise etwas höher sein werden, eben wegen der besagten Kurzfristigkeit der Verträge. Aber wie gesagt, da gibt es offiziell, gab es dazu heute keine Zahlen. Das Einzige, was Robert Habeck gesagt hat, das ist vielleicht auch schon noch wichtig in Bezug auf den Klimaschutz, weil klar ist, Deutschland wird Mitte der 2030er Jahre natürlich immer weniger Gas brauchen. Und dann ist es so, dann können die Unternehmen das Gas, was sie eben über ihre Lieferverträge von Katar beziehen, auf dem Weltmarkt weiterverkaufen. Also es gibt ganz klar keine langen Lieferverträge zwischen den Unternehmen und Deutschland, die sie eben auch bindet. Das ist natürlich wichtig, weil sonst funktioniert dieser Mechanismus nicht. Sonst wäre Deutschland natürlich auch Mitte der 2030er Jahre nach wie vor dazu gezwungen, das Gas abzunehmen. Und das will man in jedem Fall vermeiden.
Aber 15 Jahre sind jetzt auch kein Pappenstiel, argumentieren die Klimaschützerinnen und Klimaschützer. Mhm. Ist das vereinbar mit den deutschen Klimazielen, zu denen sich die Ampelregierung ja auch verpflichtet hat?
Tja, da gehen die Meinungen auseinander. Umwelthilfe sagt, die Linkspartei sagt, nein, Deutschland binde sich zu langfristig an Gas. Damit wird auch der grüne Umbau geschwächt. Außerdem würden eben neue Abhängigkeiten geschaffen. Von der vermeintlichen Doppelmoral ja ganz zu schweigen. Habeck, wie gesagt, hat das Argument, dass er sagt, die Unternehmen können das Gas dann ab Mitte der 2030er Jahre auf den Weltmärkten verkaufen. Und ganz interessant, auch der Bundesverband der Wasser- und Energiewirtschaft hat das Abkommen heute gelobt. Das sei mit den Klimazielen vereinbar. Außerdem stabilisierten solche lange Vertragslaufzeiten auch das Gesamtsystem. Und davon würden dann auch wieder Bürger und Unternehmen profitieren, Stichwort Energiepreise. Also die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Da kann man sich natürlich dann am Ende aussuchen, welche Meinung einen eher überzeugt.
Wurde Robert Habeck heute in der Pressekonferenz genau danach auch gefragt, als Grünen-Politiker?
Tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, sein Hinweis eben immer wieder kam, es gibt keine langen Lieferverträge, dass Deutschland eben auch noch bis die nächsten 15 Jahre Gas zwingend abnehmen muss. Wenn weniger nachgefragt wird, dann geht das auf den freien Markt. Und ich glaube, für ihn ist einfach im Augenblick auch im Vordergrund. Natürlich ist er auch Klimaschutzminister. Er hat, das versteht er natürlich auch als einen sehr wichtigen Teil seines Jobs. Aber im Augenblick geht es tatsächlich eben auch darum, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und man muss einfach sehen, trotz voller Gasspeicher, wir sind eben noch lange nicht über dem Berg.
Jörg Münchenberg, unser Energie- und Wirtschaftsexperte im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Dankeschön für diese Infos.
Sehr gerne.
1. März, 1. April, 1. Mai. Wann geht es denn nun los mit dem 49-Euro-Ticket? Darüber haben die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern wieder einmal, muss man sagen, seit 15 Uhr an diesem Dienstagnachmittag beraten per Online-Konferenz. Fest steht, im beginnenden Winter, wenn es auf dem Fahrrad ganz schön ungemütlich wird und manche gerne auf Bus oder Bahn umsteigen würden, in der kältesten Jahreszeit also wird es nicht klappen mit dem 49-Euro-Ticket. Warum ist das so schwer, dieses sogenannte Deutschland-Ticket, das bundesweit in allen Nahverkehrszügen und Bussen gelten soll, auf den Weg zu bringen? Das habe ich unsere Verkehrsexpertin im Hauptstadtstudio Nadine Lindner gefragt.
Ja, hallo.
Also ich erinnere mich an die Ministerpräsidentinnenkonferenz Anfang November, als uns stolz verkündet wurde, unter anderem glaube ich vom Bundeskanzler selbst, es gebe jetzt eine Einigung auf ein Deutschlandticket, also 49 € pro Nase pro Monat. War das übertrieben, das mit der Einigung, Nadine?
Ich würde sagen, es war in einigen Punkten zumindest ziemlich optimistisch, wie man es damals auch präsentiert hat. Und ich glaube, das wussten zu diesem Zeitpunkt auch alle. Aber man wollte den Erfolg. Man wollte natürlich auch zeigen, sowohl in der Ministerpräsidentenrunde als auch zum Beispiel so als von Seiten der Ampelregierung im Bund, dass man sich nicht nur streitet, sondern dass man auch was voranbringt an Projekten, aber auch an potenziellen Entlastungsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger. Dieser Optimismus, der hat sich damals, oder da war ich zumindest schon wirklich skeptisch beim Einführungsdatum. Da hat man diesen Jahreswechsel ziemlich ins Schaufenster gestellt und das war Anfang November. Also das heißt, man konnte wirklich schon die Arbeitstage zählen, bis Mitte Dezember dann hier auch die letzte Sitzungswoche anbricht. Da war schon, also eigentlich hätte allen klar sein müssen, dass das eigentlich nicht mehr zu halten ist. Man hat dann gesagt, man hat es dann so ein bisschen eingeflauscht, hat dann gesagt, ja, frühestens oder man strebt es an oder möchte es dann zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einführen. Hat aber, finde ich, zu sehr den Eindruck erweckt, man könnte zum Jahreswechsel dann wirklich was reißen. Jetzt ist es so, wenn man sich die Mechanik dahinterliegend anschaut, wie man jetzt gesetzgeberisch irgendwann mal zu diesem 49-Euro-Ticket schaut, dann sieht man, dass es Mitte Dezember, das heißt am 16. Dezember, am Freitag, nochmal eine Bundesratssitzung gibt, die letzte in diesem Jahr. Da soll es dann eine grundsätzliche Einigung geben, 49-Euro-Ticket beziehungsweise noch andere Entlastungsmechanismen und dann soll es ein Bundesgesetz geben. Das heißt, beziehungsweise die Änderung von verschiedenen Bundesgesetzen, das Allgemeine Eisenbahngesetz muss man anfassen, das Regionalisierungsgesetz, das Personenbeförderungsgesetz, das ist so eine ganze Reihe. Das will man dann auf den Weg bringen, das wird aber sicherlich erst im neuen Jahr sein. Dann müssen noch als zusätzliche Wegmarke beihilferechtliche Fragen mit der Europäischen Union geklärt werden, weil ja auch zum Beispiel private Verkehrsunternehmen in den Genuss von staatlichem Geld kommen werden darüber. Und da möchte die Europäische Kommission auf jeden Fall verhindern, dass es dort eine sogenannte Überkompensation gibt. Also das heißt, dass die privaten Firmen mehr Geld vom Staat bekommen, als sie eigentlich brauchen. Und dann ist es so, man möchte auch Klagen verhindern und man hat das ein bisschen verglichen. Beim 9-Euro-Ticket war es ja so, es war ja von Anfang an klar, das gilt nur 3 Monate lang. Kurzfristig, falls jemand geklagt hätte, hätte es eh quasi keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Aber das 49-Euro-Ticket, Klammer auf, Einführungspreis, aber jetzt auch erstmal der Rufname, das ist ja langfristig angelegt. Deswegen, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben sollte, zu wann das 49-Euro-Ticket realistischerweise kommt, würde ich sagen, 1. März so mit Optimismus, 1. April schon ein bisschen realistischer, 1. Mai, was jetzt der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen ins Spiel gebracht hatte, das halte ich dann doch für ein bisschen arg. Also ich denke, irgendwann so in der Phase würde es dann kommen.
Um das Maß voll zu machen, vom 1. Mai hatte ich auch schon gelesen. Es klingt also noch ein bisschen nach Wunschkonzert, aber gut, wir üben uns in Geduld. Habe ich dich eben richtig verstanden, dass der Tag der Entscheidung dann der 16. Dezember wäre, wenn der Bundesrat zum letzten Mal in diesem Jahr tagt? Oder gibt es da noch einen anderen Stichtag, wann wir tatsächlich wirklich wissen, wann das 49-Euro-Ticket kommt?
Naja, ich glaube, man könnte den heutigen Tag dann auch mal abwarten, weil das 49-Euro-Ticket steht ja jetzt bei dieser Sonderkonferenz der Verkehrsminister der Länder, die dann so angelegt ist, dass sich die Länderverkehrsminister zusammenschalten und der Bundesverkehrsminister Volker Wissing zwar zuhören kann, mitdiskutieren kann, im Kern aber eigentlich nur Gast ist bei dieser Veranstaltung. Vielleicht kommt man da schon auf einen grünen Zweig, weil man streitet sich ja seit Monaten um die Finanzierung. Und das ist jetzt halt auch das, was heute wieder auf der Tagesordnung steht. Ich finde, man hat den Sommer total vertändelt, finde ich so ein bisschen. Man hat ja das 9-Euro-Ticket damals im März beschlossen, so als Pendant, als kleines Öko-Pendant zum Tankrabatt. Dann ist es im Juni so ein riesiger Erfolg gewesen und dann ist man ja in die Sommerpause gegangen, in die parlamentarische. Juni, Juli, August, gerade so ab Ende Juni sind fast alle Parlamente in den Sommerpausen, die Landesparlamente dann auch noch versetzt. Und da ist einfach gar nichts passiert und dann ist das 9-Euro-Ticket ausgelaufen und seitdem streitet man sich ja um diese Nachfolgemodelle. Und jetzt ist es schlicht und ergreifend so, dass es halt Befürchtungen gibt, dass das Finanzierungsmodell, worauf man sich ja Anfang November geeinigt hat, 3 Milliarden Euro hälftig geteilt zwischen Bund und Ländern, vielleicht am Ende dann doch nicht reicht. Und das ist halt was, was heute Nachmittag da nochmal ganz deutlich auf dem Tisch liegt.
Ja, also ich habe jetzt schon gelernt, es geht eben nicht nur um das Geld und die Finanzierung, was die Sache so kompliziert macht, sondern das hast du in deiner Antwort davor eben geschildert. Es geht auch um EU-Recht und es geht um schwierige gesetzgeberische Fragen. Jetzt wird mir schon ein bisschen klarer, warum sich das auch so lange hinzieht. Ich möchte trotzdem nochmal bei der Finanzierung nachfragen. Lässt sich etwas genauer bestimmen, an wem es nun liegt? Wir kennen ja das alte Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern. Das haben wir ja in fast jedem politischen Bereich. Und trotzdem, was würdest du sagen, wer steht hier auf der Bremse? Eher der Volker Wissing als Bundesverkehrsminister oder eher die Länder?
Na, ich glaube, die müssen sich schon beide an ihre eigene Nase fassen, weil sie sind auch beide beide staatlichen Ebenen, Klammer auf. Und um es noch komplizierter zu machen, es sind leider nicht die einzigen staatlichen Ebenen. Da kommen eigentlich noch die Landkreise, teilweise auch noch die Kommunen dazu. Aber das würde ich jetzt mal kurz an die Seite stellen. Es ist so, dass der Bund über die sogenannten Regionalisierungsmittel Geld ausreicht an die Länder. Und die Länder sind dann qua Verfassung für die Organisation, das heißt für die sogenannte Bestellung dieser Verkehre, für die Organisation der Verkehre zuständig. Hinter diesem Begriff Bestellung verbirgt sich dann halt quasi der Akt, dass man sagt, von staatlicher Seite, man möchte, dass ein Bus von A nach B fährt, in dem und dem Takt, vielleicht mit so und so vielen Sitzplätzen etc. pp. Und dann vielleicht sogar noch abgestimmt irgendwie auf eine Regionalbahn, die dann irgendwo an der Strecke hält. Das ist quasi dieser Akt der Bestellung. Und jetzt ist es so, dass man sich zwar auf diese 3 Milliarden Euro geeinigt hat als Rahmen. Der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen sagt aber, da ist quasi kein Risikopuffer mit dabei. Und wir haben jetzt Sorgen, falls diese 3 Milliarden Euro, dieser Topf dann irgendwann leer ist, Klammer auf, weil Sprit teurer wird, weil ja auch die Stromkosten trotz Strompreisbremse natürlich irgendwie ansteigen. Die Löhne steigen an, auch angesichts der Inflation, die im Moment herrscht. Das heißt, da sind so ein paar Kostenposten drin, wo die Verkehrsunternehmen nicht so richtig sicher sind, wie wird sich das eigentlich entwickeln. Und wenn man jetzt eine dynamische Preisentwicklung hat und eine starre Finanzierung, da wurde dann gesagt, nein, das muss anders gelöst werden. Eine sogenannte Nachschusspflicht wollte man eigentlich etablieren. Darauf hatten sich die Verkehrsminister im Oktober auch schon geeinigt. Dann ist dieser Passus aber rausgeflogen beim Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler Anfang November. Und ich habe heute mal versucht herauszufinden, was mit diesem Passus, mit diesem Wort Nachschusspflicht eigentlich passiert ist. Und da kriegt man ganz unterschiedliche Antworten. Da wird zum einen wird so ein bisschen gesagt, so ach na ja, es war dann schon so spät und dann wollte man irgendwie da nicht nochmal ran an diesen Punkt, weil man stundenlang schon über irgendwas anderes geredet hatte. Und dann hat man es quasi so gelassen, hat sich darauf geeinigt, naja, das wird man dann schon quasi hinkriegen. Man würde auch kein Verkehrsunternehmen im Regen stehen lassen. Eine andere Erzählung geht so, dass man sagt, nein, das war eine ganz bewusste Entscheidung, damit man quasi so ein Fass ohne Boden dann verhindert. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es auch heute eine Beschlussvorlage für diese Verkehrsministerkonferenz, wo gesagt wird, man möchte das quasi, dass der Fachjargon heißt, spitz abrechnen. Also das heißt, die tatsächlichen Kosten dann erstattet bekommen. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Es gibt Stimmen auch von Landesverkehrsministern, zum Beispiel Oliver Krischer aus dem großen Bundesland Nordrhein-Westfalen, der versucht hat, das ein bisschen optimistischer darzustellen, der gesagt hat, nein, also selbst wenn das jetzt nicht bis ins letzte Detail geregelt ist, Kein Verkehrsunternehmen wird in die Pleite gehen deswegen. Also er hat quasi schon angedeutet, dass es dort noch finanzielle Spielräume geht. Aber das ist natürlich halt einer der Punkte, wo ich persönlich auch, muss ich sagen, schon ein bisschen erstaunt war, dass das heute nochmal, das hat sich gestern schon angedeutet, in dieser Heftigkeit dann auch zum Vorschein kam.
Also Bund und Länder bekleckern sich da beide nicht mit Ruhm bislang. Höre ich da aus deinen Worten raus oder das sagst du ja auch ganz direkt?
Ja, also es ist einfach schlicht und ergreifend so, dass auch die Art und Weise, wie die Länder mit den Regionalisierungsmitteln des Bundes umgehen, extrem unterschiedlich ist. Also es gibt dann ja eine Kofinanzierung, das heißt, der Bund gibt zwar einen bestimmten Betrag, die Länder müssen aber aus ihren eigenen Etats, aus ihren eigenen Haushalten dann auch noch Gelder dazu schießen und das machen sie einfach. Es gab eine ganz interessante Auflistung des Tagesspiegels in ganz, ganz unterschiedlicher Weise. Also das heißt, man hat da tatsächlich auch hier so eine Art Flickenteppich, mit dem man konfrontiert ist. Und auf der anderen Seite kommt dazu, dass man einen FDP-Verkehrsminister hat, der meiner Ansicht nach schon ein gewisses Herz für den öffentlichen Personennahverkehr hat, der sich aber, finde ich persönlich, und das ist auch das, was so aus den Ampelreihen, Klammer auf, nicht von der FDP, sondern von anderen Protagonisten immer mal so in die Welt gesetzt wird, der hat große Schwierigkeiten hat, sich gegen den Bundesfinanzminister Christian Lindner durchzusetzen. Gleiche Partei wie Wissing, aber offensichtlich beißt da Wissing an einigen Stellen durchaus auf Granit.
Mhm. Zweifellos steht ja der FDP-Verkehrsminister mittlerweile in einem bestimmten Ruf, wenn ich etwa auf das Thema Umsetzung der Klimaziele gucke, allgemein auf die Umsetzung der Verkehrswende, auf den Streit ums Tempolimit. Da ist ja immer wieder Volker Wissing der Name, der fällt. Und er steht als Blockierer da. Ist dieses Bild falsch?
Also ich nehme ihn zumindest nicht als treibende Kraft wahr. Und es gab halt einen Moment, wo ich wirklich große Zweifel auch an ihm bekommen habe. Das war der Tag, wo der Expertenrat der Bundesregierung für Klimafragen sich über die Sofortprogramme gebeugt hat. Also das sind sozusagen so Hausarbeiten, so Art Strafarbeiten, die verschiedene Bundesministerien abliefern mussten, weil sie die selbstgesteckten deutschen Klimaziele aus dem Klimaschutzgesetz nicht eingehalten haben. Das war der Baubereich, der durch das Bauministerium, aber teilweise auch durch das Wirtschaftsministerium vertreten wurde und es war halt der Verkehrsbereich. Und das Papier, was Volker Wissing dann dem Expertenrat vorgelegt hatte, das war von so einer, ja man kann es gar nicht anders sagen, miserablen Qualität, dass der Expertenrat gesagt hat, wir können gar nicht unsere Evaluierung wirklich durchführen, weil diese Vorschläge noch nicht mal den formalen Kriterien genügen. Und ich muss sagen, es erinnert mich an einigen Punkten tatsächlich so ein bisschen an das, was Andi Scheuer, also der sein Vorgänger von der CSU mit berechtigt zweifelhaftem Ruf auch immer gepredigt hat. Diese Stichworte Technologieoffenheit, Anreize setzen, nicht über Verbote gehen etc. pp. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass mit Volker Wissing da mal irgendwie ein bisschen frischer Wind reinkommt. Aber da muss ich sagen, das ist leider wirklich deutlich unter meinen Erwartungen geblieben.
Welche Rolle spielt denn dabei der Bundesfinanzminister? Christian Lindner ist ja nicht nur FDP-Parteichef, sondern auch fürs Geld zuständig, auch beim Deutschlandticket.
Ja, er hat zumindestens, also ich glaube, er hat da so ein durchaus ambivalentes Verhältnis dazu. Natürlich, ich glaube, sobald die Worte fallen, Deutschlandticket bzw. 49-Euro-Ticket und der Name Christian Lindner, muss man sich natürlich an diesen Begriff der Gratis-Mentalität erinnern, den er da angetackert hat. Er hat ja damals gesagt, eine Gratis-Mentalität à la Grundeinkommen, als es damals um eine mögliche Nachfolgelösung ging. Ich glaube, damit hat er sich ein völliges Eigentor geschossen. Er hat ja auch damals im März, als die Koalition sich auf Tankrabatt plus 9-Euro-Ticket geeinigt hatte, hat er es Ricarda Lang, der grünen Co-Chefin, überlassen, diesen Punkt vorzustellen, sodass alle eigentlich dachten, wow, das ist eine grüne Idee, bis später irgendwann mal rauskam. Nee, das ist eigentlich Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister, der geistiger Vater dieses 9-Euro-Tickets ist oder zumindest mit ist. Christian Lindner hat jetzt zumindest eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel im Einzelplan 60, also in diesem Etat, zugestimmt. Er hat auch einem schnelleren Aufwuchs, einer schnelleren Dynamisierung zugestimmt. Ich finde aber, so ein wirklicher Befreiungsschlag ist das leider geldtechnisch nicht. Das ist nicht das deutliche Signal. Wir wollen jetzt hier die Verkehrswende als Ampel, als Fortschrittskoalition und stecken da halt auch Geld rein. Und ich finde halt schon im Vergleich zu dem, wofür im Moment Geld ausgegeben wird, auch was berechtigt ist. Aber frage ich mich schon, ob man sich da über so Beträge wie, naja, so 500 Millionen Euro bis zu einer Milliarde, wo es jetzt um die Nachschusspflicht für dieses 49-Euro-Ticket geht, ob man sich darüber so hart streiten muss, zumal man es ja auch mit den Ländern teilen könnte. Also da sehe ich schon, dass eher diese Prioritätensetzung im Haushalt jetzt nicht, meiner Ansicht nach, nicht ganz deutlich durchführt.
Nadine, eine letzte Frage habe ich noch und die betrifft diesen Riesenvorteil, den das 9-Euro-Ticket schon hatte und der jetzt bleiben soll, dass man nämlich dieses Ticket jeden Monat kündigen kann, je nach Bedarf eben. Das steht ja in der Kritik, da sagen die Verkehrsunternehmen natürlich, damit können wir nicht so gut planen finanziell. Könnte dieser Vorteil am Ende gekippt werden?
Nein, ich glaube nicht, dass das gekippt wird. Zwei Gründe würde ich dafür anführen. Es gibt diesen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler von Anfang November. Da steht es drin, wortwörtlich. Und ich glaube, dahinter kann man eigentlich auch nicht zurück. Und es gibt jetzt eine Beschlussvorlage für das Treffen der Verkehrsminister heute. Das kann sich natürlich noch ändern. Solche Beschlussvorlagen sind ja nicht in Stein gemeißelt. Aber da steht diese Formulierung auch noch mal drin, monatlich kündbar. Ich sehe im Moment in der politischen Landschaft eigentlich niemanden, der da ernsthaft dran rütteln will. Aber du hast die Interessen der Verkehrsverbünde bzw. auch der Verkehrsunternehmen natürlich angesprochen. Und das ist auch das, was mir der VDV heute Vormittag auch nochmal durchdekliniert hat. Der hat halt gesagt, naja.
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der ja unter anderem, also der private, aber dann teilweise auch staatlich organisierte Verkehrsunternehmen vertritt, also die quasi jeden Tag on the ground den ÖPNV dann auch organisieren und auf die Straße bringen. Und der sagt natürlich, naja, Frau Lindner, überlegen Sie doch mal selber, wenn das monatlich kündbar ist, wie läuft das denn? Dann holen sich Leute, dann gucken Leute im Oktober schon mal das erste Mal aus dem Fenster, denken sich, ach naja, wie dieses Jahr, Oktober, 20 Grad, super, fahre ich weiter mit dem Fahrrad. Dann guckt man am 1. November nochmal und stellt dann fest, ach naja, nee, jetzt kaufe ich mir doch mal ein Ticket. Dann stellt man fest, ach, im März ist ja eigentlich schon auch wieder schön, das Wetter, dann nehme ich doch lieber das Rad auf dem Weg zur Arbeit. Also das heißt, dass natürlich da durch nicht gekaufte Monate natürlich auch ein gewisses Volumen schlicht und ergreifend an finanziellem Volumen fehlt. Man befürchtet da vor allem die Sommermonate. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde auch, es wäre aber auch nicht vermittelbar gewesen, wenn man sagt, man macht das jetzt quasi als starres Jahresabo, da wäre die Hürde so hoch gegangen von einem 9-Euro-Ticket, was ich mir quasi so en passant kaufen kann, zu einem, naja, mehr oder minder 600-Euro-Ticket. Das hätte man keinem vermitteln können. Von daher habe ich so das Gefühl, ist das irgendwie so ein bisschen so der Mittelweg. Ich persönlich finde es mit diesem Abo-Modell eigentlich auch unpraktisch. Ich sehe aber natürlich halt auch die Interessen der Verkehrsverbünde.
Nadine Lindner, unsere Verkehrsexpertin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Danke dir für diese Hintergrundinformationen und Einordnungen. Und ob es heute bei dem Treffen der Verkehrsministerinnen und Minister konkrete Beschlüsse geben wird, das erfahren wir möglicherweise um 18 Uhr am heutigen Dienstag. Für 18 Uhr ist ein Statement des Bundesverkehrsministers Wissing angekündigt. Und dann soll es auch um 19 Uhr nach jetziger Agenturlage um 15.35 Uhr um 19 Uhr dann eine richtige Pressekonferenz der gesamten Verkehrsministerrunde von Bund und Ländern geben. Und alles Neue gibt es dann bei uns im Deutschlandfunk in unseren Abendsendungen im linearen Programm. Danke, Nadine, und bis bald. Tschüss.
Ja, ciao, ciao.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Danke und tschüss.